Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Die Leitung einer Gemeinde unterliegt nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift klaren Maßstäben. Denn die Art und Weise der Leitung, so wird das unser Predigttext heute ausführen, soll ja das Wesen Jesu Christi, der ja auch ein Hirte ist, sichtbar werden lassen. Also der Erzhirte möchte in den anderen Hirten hervorleuchten und es soll nach diesem seinem Wesen gehen. Also dadurch unterscheidet die Heilige Schrift diesen Leitungsdienst von anderen Modellen, die wir um uns herum kennen. Also es wird jetzt nicht gesagt, euer Leiter oder euer Leitungsteam, das sind Trainer, obwohl es in der Bibel auch das Bild vom Wettkampf gibt. Es wird aber nicht so angewendet. Es wird auch nicht gesagt, das sind Manager oder es sind, was weiß ich, Leute, die dirigieren wie ein Dirigent das Orchester. Es wird gesagt, es ist ein Hirtendienst. Dahinter steckt das Wesensbild der Gemeinde als der Herde Gottes. Und die Herde Gottes wird jetzt geleitet durch einen Hirten. Und das ist ein Wesensbild. Da werden nicht alle Fragen zum Thema der Leiterschaft beantwortet. Aber es wird das Wesen der Sache benannt. In unserem Text werden nun Maßstäbe aufgezeigt, die für jede Leiterpersönlichkeit gelten, unabhängig von ihrer Begabung, von ihrem Charaktertyp oder auch von ihrer kulturellen Identität. Das alles beeinflusst Leiterschaft auch. Aber es gibt Zusammenhänge, die überall gleich sind, damit auch überall auf der Welt zu beachten sind, egal in welchem Kulturkreis wir uns bewegen. Also, was soll mit diesem Text sozusagen erfragt werden? Jeder, der nun sagt, na, aber ich bin kein Leiter, ich bin eigentlich nur ein einfaches Gemeindemitglied, muss ich jetzt davon ausgehen, dass dieser Text für mich eigentlich nichts enthält, dass ich sozusagen ganz ein reiner Zuhörer bin und das Thema betrifft mich gar nicht. Ich würde mal so sagen, jeder von uns ist gerufen, Leiterschaft anzunehmen. Und auch die Annahme der Leiterschaft, die sieht auf dieses Bild des Wesens Jesu und sagt, das nehme ich an. Also von daher ist diese Beschreibung auch für die Annahme der Leiterschaft wichtig. Und dann gibt es ja auch Leiterschaft auf unterschiedlichsten Ebenen. Es ist auch jemand betroffen, der vielleicht eine Einzelperson begleitet und sich fragt, wie mache ich das? Also zum Beispiel die geistliche Begleitung, die muss auch von diesem Text her einen Weg finden. Oder auch wenn jemand einen Hauskreis ab und zu mal leitet oder ein Team in der Gemeinde. Alles das überall dort, wo eine Begleitung oder wo eine Leitung stattfindet, alles das unterliegt diesem Text. Also nicht nur auf der großen Bühne, nicht nur immer für die ganze Gemeinde, sondern auch auf vielen anderen Ebenen darunter. Und da gibt es nun drei Punkte, die dieser Text sagen möchte. Bevor ich ihn lese, möchte ich die nennen. Da kann man sagen, die Christusorientierung der Leiterschaft, die Herzensorientierung der Leiterschaft und die Zukunftsorientierung der Leiterschaft. Ich lese den Text, der ist sehr kurz, aus dem ersten Brief des Apostels Petrus, Kapitel 5. Es sind nur vier Verse. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeugen der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde, so werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Soweit Gottes Wort. Ich möchte mal den ersten Punkt beleuchten. Die Christusorientierung der Leiterschaft. Also ich lese nochmal den ersten Vers. Petrus schreibt, die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Also, hier ist vom Ermahnen die Rede, aber das ist eigentlich das Fachwort für Seelsorge. Es geht also jetzt nicht um eine Ansage, die jemandem gemacht wird, sondern es geht um eine seelsorgerliche Schau der Leiterschaft. Das Wort Parakaleo heißt seelsorgerliches Ermuntern, Ermahnen, Ermutigen. Und diese seelsorgerliche Schau, die möchte der Apostel Petrus weitergeben. Und das ist deswegen so bedeutsam, weil nun mal die Seelsorge auch an Leitern wichtig ist. Je größer die Verantwortung, die wir tragen, umso dringender braucht ein Leiter eine seelsorgerliche Begleitung, um in den Spannungen und Herausforderungen nahe bei Christus zu bleiben. Wir sind alle Menschen. Wir sind alle immer wieder herausgefordert, die eigenen Eindrücke mit dem Reden Gottes zu unterscheiden und zu entscheiden, was richtig ist. Also, die Seelsorge will etwas ordnen. Sie will Menschen für etwas gewinnen, aber sie will nichts mit Macht durchsetzen. Das muss man wissen. Es geht um Ordnen und um Gewinnen in diesem Text. Es soll etwas geordnet und für etwas gewonnen werden. Der zweite Aspekt zu dem Thema, die Christusorientierung der Leiterschaft. Also, Petrus bezeichnet sich hier als Mitältester. Da bin ich hängen geblieben. Warum macht er das? Er könnte auch sagen, hört mal zu, ich bin hier der Apostel und ich sage euch mal, wie das jetzt hier richtig ist. Vielleicht etwas netter, als ich es jetzt in etwas karikierter Form wiedergebe. Aber das tut er nicht. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum. Und da fiel mir ein, in Johannes 21, da wird ja Petrus nach seiner Verleugnung wieder eingesetzt. Und dreimal sagt Jesus, weide meine Schafe oder meine Lämmer. Das sind, glaube ich, verschiedene Ausdrücke. Das heißt also, Petrus weiß, nach einem totalen Zusammenbruch habe ich eine neue Annahme gefunden. Und diese Annahme war verbunden mit einer Wiedereinsetzung in meinen Dienst. Und jetzt merken wir etwas. Das hat in ihm eine Demut freigesetzt. Er sagt also zu den Leuten, denen er einen seelsorgerlichen Rat geben will, wisst ihr, ich mache nichts anderes als ihr. Wir sind gemeinsam auf Augenhöhe. Ich bin ein Mitältester. Er tritt herunter und sagt, ich mache im Grunde etwas Ähnliches wie ihr und ich möchte euch aus meiner Sicht der Dinge etwas weitergeben. Das ist eine ganz wertvolle textliche Aussage. Und er lässt dabei seine apostolische Vollmacht unerwähnt, die er besaß. Er sucht die Augenhöhe. Dann heißt es, sagt er über sich, ich bin ein Zeuge der Leiden Christi. Das ist eine Selbstbezeichnung. Ein Zeuge der Leiden Christi. Darin drückt sich zum einen aus die Kostbarkeit der Gemeinde. Er sagt, diese Gemeinde, die hier vielleicht in unscheinbarer Größe zusammengerufen wurde durch das Evangelium und die Verkündigung desselben, für die hat Jesus gelitten, für die hat er sein Blut vergossen. Da geht es ihm um jedes einzelne Glied. Und das muss die Leiterschaft deutlich machen. Es geht um jedes einzelne Glied. Ich habe mal mit einem Pastor gesprochen und der sagte mir, naja, wenn ein paar von unserer Gemeinde weggehen, kommen dafür ein paar neue. Die Stühle werden besetzt. Und da habe ich gesagt, ich habe geschwiegen. Ich war wie versteinert. Und da habe ich gesagt, nee, also das könnte ich nicht mitvollziehen. Hat nicht der Herr im hohen priesterlichen Gebet gesagt, ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. War ihm das nicht wichtig, dass die Gewonnenen beieinander bleiben? Der Hirtendienst kümmert sich eben auch um die, die weggegangen sind oder die weggebrochen sind oder die nicht mehr kommen, warum auch immer. Er sucht sie an der Herde zu halten. Das ist ein wichtiger Bestandteil des Hirtendienstes. Und deswegen sagt er, ich bin ein Zeuge der Leiden Christi, um die Kostbarkeit der Gemeinde herauszustellen. Jedes einzelnen Gliedes, das einen hohen Wert in den Augen Jesu hat, denn er hat sein Blut dafür vergossen. Und auch Leiter leiden. Jesus hat gelitten, um die Erlösung zu erwirken. Und wer in seinem Namen eine leiterschaftliche Aufgabe übernimmt, ist auch zum Leiden berufen. Das ist keine vergnügungssteuerpflichtige Angelegenheit. Ich habe in einer Gemeinde einen sehr begabten Bruder erlebt, der alle Gaben für einen Leiter hatte. Aber er hatte eine Schwäche. Er hatte eine depressive Neigung. Und er sagt, ich würde diese Arbeit gerne weitermachen, aber wenn ich an der Kirchentür stehe und ich muss mir die ganze Kritik anhören, was heute wieder falsch war und wie, das halte ich nicht aus. Der ist dann zurückgetreten. Obwohl er in allen anderen Fragen ein hervorragender Leiter gewesen wäre. Das hat mir gezeigt, als ich das so miterlebte, es ist auch eine Last zu tragen in der Leiterschaft und das müssen wir bei allem, was wir darüber sagen und bei allem, was wir darüber reden, immer mitbedenken. Es sind die Leiden Christi, die sich im leiterschaftlichen Dienst fortsetzen und die dort zu tragen sind als ein Kreuz. Und dann sagt er aber auch weiter, ich bin ein Teilhaber an der Herrlichkeit. Dort steht im Griechischen das Wort für Gemeinschaft. Also Koinonia ist ja die Gemeinschaft und ein Teilhaber, ein Koinonos, ist also einer, der in Gemeinschaft mit dem auferstandenen Christus steht. Und das wird gesagt, das ist eigentlich dieser Zufluss vom auferstandenen Christus her, macht die Leiterschaft aus. Auch die Bekleidung von Einzelpersonen. Ich sehe sie im Lichte des Auferstandenen, im Lichte seines vergossenen Blutes, im Lichte ihres Wertes und im Lichte dessen, was der Herr hier beabsichtigt und will. Also in dieser Weise ist die Christusorientierung Maß und Mitte jeder Form von Begleitung und Leiterschaft. Zweitens, die Herzensorientierung der Leiterschaft. Da werden nun ganz verschiedene Aussagen getroffen, wie das in der Gemeinde laufen soll. Der allgemeine Auftrag heißt, weidet die Herde Gottes, da komme ich gleich drauf, die euch anbefohlen ist. Das heißt, die Gemeinde oder die Gemeinschaft, die gehört der Leiterschaft nicht. Niemand besitzt eine Gemeinschaft. Das ist ein Missverständnis, wo das manchmal so aufleuchtet. Sie ist anbefohlen. Sie ist mir auf Zeit anvertraut. Für einen bestimmten Dienstabschnitt anvertraut. Und danach gebe ich es wieder weiter. Aber es ist nie mein Besitz, sondern ist ein kostbares Gut, das dem Herrn gehört und das begleitet werden darf. Das muss immer klar sein. Und dann heißt es, es werden so Gegensatzpaare aufgerichtet durch den Apostel Petrus, weil er ein Licht in diesen Zusammenhang bringen will. Also ich lese es vor. Er sagt, achtet auf sie nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder. Drei Gegensatzpaare, die beschreiben sollen, was nicht stattfindet und was stattfindet. Wie das Wesen von Leiterschaft ist. Und das ist die Herzensorientierung der Leiterschaft. Ich will aber nochmal, bevor ich dazu komme, etwas zum Stichwort des Weidens sagen. Weiden ist jetzt eine Tätigkeitsbeschreibung. Wir lesen in Hesekiel 34, Vers 16, diesen fünffachen Dienst des Hirtendienstes. Da geht es erstens darum, das Verlorene zu suchen, also Menschen, die weg sind, wieder zurückzuholen. Zweitens, das Verirrte zurückzubringen, Leute, die auf irgendwelchen Sonderlehren oder irgendwelchen Sonderwegen sind, wieder zurückzuholen zur Mitte. Das Verwundete zu verbinden, das Schwache zu stärken und das Starke zu schützen. Das ist eine Zusammenfassung dessen, was Hürdendienst, was Leiterschaft ausmacht. Darauf will ich jetzt nicht eingehen, aber es sollte wenigstens erwähnt werden. Und jetzt zu den Gegensatzpaaren. Die wollen die Herzensausrichtung derer beschreiben, die diesen Dienst versehen, auf welcher Ebene auch immer. Erstes Gegensatzpaar. Nicht gezwungen, sondern freiwillig. Also die Bereitschaft, eine solche Berufung anzunehmen, darf nie unter Druck geschehen. Das darf nie eine gezwungene, erzwungene Sache sein. Sondern es muss am Ende zu einer freiwilligen Entscheidung führen. Ja, ich nehme die Last und die Verantwortung dieses Dienstes auf mich. Das ist sehr wichtig. Warum ist das wichtig? Es heißt hier, dass es ja der Wille Gottes ist, dass es freiwillig geschieht. Es braucht also eine positive Annahme aller Lasten und Freuden und aller Erfahrungen dazwischen. Ich habe von einer Frau gehört, deren Mann Eheseelsorge betreibt im Rahmen des Hürdendienstes. Und der ist darüber herzkrank geworden. Der hat so viel Not gehört, dass sich das irgendwie auch gesundheitlich niedergeschlagen hat. Das war ein echtes Opfer, das er gebracht hat. Die Frau sagt, ich habe manchmal daneben gestanden und geweint. Aber ich wusste auch, das ist sein Dienst und er gibt sich schon Mühe, Dinge auch abzustreifen und nicht zu übernehmen, was er so hört. Aber es hat ihn doch über die Jahre stetig ansteigend ganz schön mitgenommen. Wenn auch die, die er begleitet hat, in vielen Fällen frei und erlöst in ihr Leben zurückgehen konnten, war bei ihm im Verborgenen immer eine Last zu tragen. Und das ist nur, und die trägt man nur gesund, wenn es eine Freiwilligkeit gibt, wenn es ein freies Ja des Herzens gibt. Das ist deswegen eine wichtige Voraussetzung. Dann gibt es das Gegensatzpaar aus Herzensgrund und nicht um schändlichen Gewinnswillen. Da könnte man fragen, ja, was soll denn das hier? Hier will doch niemand ein Geschäft aufmachen. Niemand macht aus seinem geistlichen Dienst einen Bauchladen auf. Aber ich war mal bei einem Meeting, ich lasse jetzt mal die Kirche weg, zu der die Pastoren da alle gehörten. Die kamen alle aus Südamerika, gehörten zu einer bestimmten Kirche, ich lasse mal die Kirche weg. Und die haben gesagt, wissen Sie, wir haben große Gemeinden in unseren Ländern und manche von denen, die dort vorne dran stehen, die verdienen Millionen. Und wir wissen ehrlich gesagt nicht, wie das gehen kann. Also normal, dass man in dieser Arbeit so viel Geld verdient. Damit haben sie es belassen. Sie wollten niemandem was unterstellen. Aber sie wollten sagen, dass auch leidenschaftliche Möglichkeiten Versuchungen unterliegen, Anfechtungen unterliegen. Und die liegen nicht nur, wie es jetzt hier diskutiert wird, auf sexuellem Gebiet, wo wir die ganzen Missbrauchsfälle gerade in der Öffentlichkeit haben, sondern die liegen auch auf anderen Gebieten. Und deswegen wird hier gesagt, aus Herzensgrund, weil Menschen, die sich bekehren, die einen Gewinn durch eine Verkündigung erleben, eine Freisetzung im Leben, die sind manchmal auch dankbar. Und eine Dankbarkeit schlägt sich manchmal auch irgendwie in der Bereitschaft nieder, irgendetwas zu geben. Und deswegen ist es wichtig, dass die Seelsorge und der Dienst von solchen Gaben frei bleibt. Wir müssen uns dort ganz klar abgrenzen. Das Evangelium wird immer umsonst vermittelt. Auch wenn Werke wie wir von Spenden leben, geben wir trotzdem das Evangelium umsonst weiter. Und ich habe schon oft Leute, die von außen kamen, die uns das nicht kannten, die packten ihr Portemonnaie aus und sagten, Herr Rink, was bin ich Ihnen schuldig? Da sage ich nichts. Ich will nicht, dass die Seelsorge bezahlt wird. Also wir brauchen zu diesen Dingen und zu anderen einen klaren Abstand. Abstand zu solchen Versuchungen. Also aus Herzensgrund. Und das letzte Gegensatzpaar, das hier erwähnt wird, wird genannt, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder. Das heißt, im leiterschaftlichen Dienst geht es auch darum, die Gemeinschaft, der man dient, oder der Hauskreis oder die Einzelperson für etwas zu gewinnen, aber nicht mit Macht von oben durchzuregieren, nicht als Herren. Als die Jünger sich mal unterhalten haben, das war ja noch bevor der Herr am Kreuz starb, wer von ihnen eigentlich der Größte ist, da hat Jesus ihnen genau diese Lektion auch gesagt. Er hat gesagt, wer wie der Jüngste, also wie der, der am wenigsten zu sagen hat, ist, den sieht der Herr an. Der Dienstcharakter der Verantwortung, die jemand übernimmt, ist hier ganz wichtig. Als Vorbilder, dass wir für eine geistliche Mitte, für geistliche Ziele die Gemeinschaft positiv werbend gewinnen wollen. Und jetzt zum dritten Punkt, die Zukunftsorientierung der Leiterschaft. Das ist der letzte Vers in unserem Bibeltext. Den möchte ich auch gerne noch einmal vorlesen. Das ist hier Vers 4. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Ihr sind die Leiter, nicht die Gemeinde. Um die anderen geht es im folgenden Text, das lasse ich jetzt weg. Das heißt, die ganze Begleitung und Leitung einer Gemeinschaft zielt immer auf den wiederkommenden Herrn. Immer auf das Ziel der Wiederkunft Christi, der Erzhirte, der erscheint. Das ist Jesus, der mit seinem Hofstaat, der Engel, mit seiner Herrlichkeit wiederkommt. Und geistliche Leiterschaft heißt immer auch, dass wir auf dieses Ziel hin alles ausrichten. Unsere ganze gemeinschaftliche Tätigkeit, unseren Dienst, unsere Arbeit, dass wir darauf ausgerichtet sind und andere Ziele beiseite legen, die von der Seite uns einnehmen wollen. Der Erzhirte. Das ist der, der sein Leben gelassen hat, um uns mit seinem Blut für das Evangelium zu erkaufen, sage ich mal, oder zu erlösen. Und dieser Erzhirte begegnet bei seiner Wiederkunft auch den anderen Hirten. Es gibt da eine Begegnung. Und da sagt der Apostel Petrus, dass wir dort mit Freuden, mit erlösender Freude dem Erzhirten begegnen. Das ist das Ziel jeglicher Leiterschaft. Und die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Es gibt eine himmlische Wertschätzung dieses Dienstes. Das wird sich Jesus nicht einfach so nehmen lassen, sondern er sagt, die Krone der Herrlichkeit, die gelittenen Leiden, sage ich mal, die Lasten auf dem Weg der Hingabe, die hier oft unerkannt im Hintergrund getragen werden, die gar nicht offensichtlich sind. Alles diese Dinge, die wird Jesus ehren. Er wird das Verborgene ans Licht bringen und da werden wir staunen, dass die wichtigsten Wahrheiten, die dann in seiner Welt gelten, die verborgenen Wahrheiten sind, nicht so sehr die sichtbaren. Das, was in der Verborgenheit des Herzens gelitten und getragen wurde, wird dann ins Licht gestellt. Was hier verborgen ist. Und was hier sichtbar ist, ist vielleicht auf der anderen Seite gar nicht so wichtig. Also von daher werden wir eingeladen, dieses Wesensbild der Gemeinde als der Herde Gottes anzunehmen und zu sagen, davon abzuleiten ist eine ganz bestimmte Art der Leiterschaft, die uns dabei hilft, geistlich auf dem Weg zu bleiben, der Berufung zu folgen. Und einen Dienst zu geben, der notwendig ist und der mit dem Herrn und seinem Wesen und seinem Handeln unmittelbar zu tun hat. Amen.